Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, hier sind Mechtild und Benny. Mit ganz vielen Zetteln sitzen wir heute im Musikzimmer vom Lavia-Haus, ne?
Ja, genau, weil wir nämlich zwei Mails ausgedruckt haben, die uns in diesen Tagen erreicht haben.
Ja, über die wir uns sehr gefreut haben, muss man auch sagen. Freude ist natürlich in dem Zusammenhang immer oft ein schwieriges Wort. Aber es freut uns, dass die Arbeit, die wir machen mit dem Podcast, offensichtlich so wertvoll ist, dass sie bei ganz, ganz vielen Menschen da draußen in ihnen etwas bewegt, ne? Und lostritt und diese persönlichen, sehr persönlichen Nachrichten, ne, sind ja schon auch sehr besonders für uns, die wir bekommen.
Genau. Und ja, es hat gefreut und es hat berührt und es hat empört aufgrund von Situationsbeschreibungen einfach und wieder was bewirkt. Und das, was ich einfach so wertvoll finde, ist, wenn wir von dieser Arbeit erzählen, dass unser Gegenüber oft etwas dadurch lernt, aber dadurch, dass wir Erfahrungen wieder erzählt bekommen oder Fragen bekommen, dann lernen wir schon wieder und sei es drum, dass wir wieder lernen, wie wichtig das ist, zum Beispiel unsere Arbeit weiterzumachen, aber auch sich immer wieder mit neuen Fragen auseinanderzusetzen oder zu schauen, wie kann man das noch mehr verbreiten, wen kann man noch mehr ansprechen dazu.
Ja, klar, weil das haben wir gemerkt, als wir uns die Mails und die Nachrichten nochmal durchgelesen haben, dass es ja manchmal einfach Wörter sind oder einzelne Sätze, die in uns irgendwie was auslösen, ne? Oder uns auch an bestimmte Themen erinnern oder auch an vielleicht andere Begleitungen, an andere Menschen erinnern. Und das ist so wertvoll, da immer mal wieder hinzugucken, was so die Themen sind, die euch und uns beschäftigen. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir zwar hier gemeinsam am Tisch sitzen, aber eigentlich mit euch. Und das für uns eben so besonders und so wichtig auch ist, diese Rückmeldung von euch zu bekommen.
Ja, selbstverständlich haben wir nachgefragt, ob wir die Mails vorlesen dürfen, weil wir das nicht einfach machen würden, eine Mail rauskopieren und so, wie sie uns geschrieben wurde, vorzulesen. Das vorab auf jeden Fall nochmal, aber ihr werdet das auch im Verlauf nochmal hören.
Möchtest du, Mechtild, direkt starten vielleicht mit der ersten Rückmeldung von Carina?
Ja, und dazu gibt es eine kurze Vorgeschichte. Ich bin in der vergangenen Woche in der Schweiz gewesen und habe einmal für Stell dich auf mit Marisa Wittmer gearbeitet und dann mit Lebensgrund in Übergängen in Begleitung in Luzern und war da mit der Agnette in einem Seminar gewesen. Und wir haben über Aufbahrung gesprochen, wir haben über nochmal ein Totensehen gesprochen. Dann fragte eine Teilnehmerin, ob die Bestattung das verbieten dürfte, einen Verstorbenen nochmal zu sehen, weil sie das eben auch in der Schweiz erlebt hat. Und dann hatten auch andere davon erzählt, dass es nicht nur verboten war, aber dass eben oft abgeraten wurde. Und dann waren wir darüber im Gespräch, dass ich gesagt habe, nein, wer die Bestattung bezahlt, ist Bestimmer, Bestimmerin darüber. Und ich hatte von einem Beispiel erzählt, wo eine Mutter von einer Brücke gesprungen ist und äußerlich fast unversehrt war danach und dass die Bilder im Kopf häufig schlimmer sind als das, was man sieht. Das hatte ich eine halbe Stunde vorher in dem Seminar erzählt. Und dann erreichte mich diese Mail, die ich in der Pause gelesen hatte. Liebe Mechtild, lieber Benny, ich wähle das gute alte Mailing für meine Rückmeldung. Ich habe in den vergangenen Tagen sämtliche todesmutigen Podcasts hintereinander gehört und habe sozusagen eure Stimmen noch gut im Ohr. Vermutlich bekommt ihr unfassbar viele Rückmeldungen, sodass vielleicht manchmal die Zeit nicht ausreicht, sie alle zu lesen. Aber es ist damit ja keine Eile geboren. Ihr ladet Hörer, Hörerinnen immer wieder dazu ein. Und ich bin mir sicher, dass es euch einfach gut tut und schön ist, Reaktionen zu bekommen. Deshalb an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön und ein extra großes Lob für eure Arbeit. Das fand ich ganz schön, wie ich das gelesen habe.
Ja, total. Aber ich finde auch dieses Dankeschön und das Lob, an der Stelle kann man einfach auch nochmal ja auch zurückgeben, ne? Denn todesmutig würde es ja nicht geben, wenn es nicht all die todesmutigen Menschen da draußen gäbe, die uns aufsuchen, ne? Die sich Hilfe holen, die sagen, ich möchte gerne eine Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, weil all diese Menschen ja eben auch immer wieder und deren Geschichten Teil dieses Podcasts sind.
Ja, es hat letztens auch noch eine Frau geschrieben, sie würde gerne bei Social Media den Podcast auch weiterempfehlen, aber sie wird sich noch überlegen, welche Triggerwarnung sie reinsetzt. Und ich habe gesagt, ich glaube, es braucht vielleicht gar keine Triggerwarnung. Es könnte drüber stehen, dass es um Trauer geht, um Tod und Trauer geht. Aber wir wissen oft ja gar nicht, was antriggert. Das kann ja ein ganz normales Küchenmesser sein. Das kann aber auch schon eine Hundeleine sein, mit der sich jemand das Leben genommen hat. Und wir können gar nicht alles absichern. Und ich habe ihr geschrieben, es könnte vielleicht gefährlicher für manche Leute sein, einen Podcast nicht zu hören, als aufgrund einer Triggerwarnung abgeschreckt zu werden.
Ich habe tatsächlich neulich auch eine wissenschaftliche Untersuchung, also eine Studie gelesen, wo auch tatsächlich nochmal drin stand, genau das auch, was du gesagt hast, also wissenschaftlich untersucht, dass Triggerwarnungen manchmal gar nicht so hilfreich sind, wie wir eigentlich glauben, weil entweder die Menschen direkt abgeschreckt werden und dann gar nicht in Berührung kommen mit diesem Thema oder das manchmal auch so inflationär genutzt wird, dass man irgendwann so daran gewöhnt ist und das fast schon ein wenig überliest auch. Das fand ich auch nochmal ganz spannend.
Ja. Carina schreibt, ich habe bisher null Podcast-Erfahrung und konnte mir anfangs gar nicht vorstellen, die Zeit und Muße für sowas zu finden. War dann aber völlig in den Bann geschlagen, sodass ihr mich beim Bügeln, beim Autofahren, beim Spaziergehen und überhaupt begleitet habt. Und ich habe mich an so vielen, vielen Stellen wiedergefunden. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Junge, der böse auf den lieben Gott, dem Bestimmer ist, dass der seine Mama hat sterben lassen und die so wertvolle Reaktion, Antwort von der Ordensschwester. Ich war auch immer sehr engagiert in der katholischen Kirche unseres Dorfes, im Pfarrgemeinderat, als Lektorin, die unter anderem auch Totengebete vorbereitet hat, abgehalten hat und es als tröstlich für die Angehörigen empfunden hat. Die Kinder waren Messdiener, Messdienerin, mein Vater Kommunionhelfer und so weiter. Seitdem unsere Tochter für uns überraschend im Herbst 2020 mit 16 Jahren durch einen Suizid verstorben ist, sind Gott und ich keine Freunde mehr. Gar nicht. Im ersten Moment wollte und brauchte ich eine klassische große Beerdigung mit Totengebet am Vorabend, was zu Corona-Zeiten nur ging, weil der Pfarrer sich über sämtliche Vorschriften hinweggesetzt hat. Na, da denke ich auch, was für ein Segen, dass sich manche getraut haben. Tatsächlich bin ich einmal auf einen verständnisvollen Pfarrer getroffen, schreibt sie, der so ehrlich war, mir zu antworten, dass es ihm zunehmend selber schwerfalle, das Vaterunser zu beten, das für mich inzwischen geprägt ist von dem Satz, sein Wille geschehe. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Das ist ja wirklich etwas, was wir in der Trauerbegleitung von gläubigen Menschen eben sehr, sehr häufig hören, ne? Dass dieser Glaube und dieses Vertrauen so ins Wanken gerät, ne? Das ist auch das, was du immer sagst, Gott holt die Guten zu sich, warum sitzen wir beiden dann noch hier am Tisch? Und wenn das sein Wille ist, der geschieht, wie kann das sein, dass das der Wille Gottes ist, mein Kind zu sich zu holen? Und diese Verlustsituationen, diese Todesfälle, die bringen diese Zuversicht, dieses Vertrauen in das, was da ist, ja sehr, sehr ins Wanken. Und da sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich auf einmal stellt. Und ja, da findet eine Veränderung statt. Eine Veränderung von Glaube, eine Veränderung von Zuversicht, die manchmal nachhaltig anders sind, aber ja eben manchmal vielleicht auch sich nochmal verändern können, so wie bei Moritz, ne, den Carina ja auch erwähnt hat, der sein Vertrauen wieder zurückgewonnen hat durch diesen Brief, den er von der Ordensschwester bekommen hat.
Mhm. Ja, und da sind einfach immer wieder auch Menschen wertvoll, auch als Botschafter, als Glaubensbotschafter zwischendurch. Mhm. Ja. Carina schreibt weiter, und aus der Folge mit dem Weiterleben, eure Worte dazu, wie normal es ist, dass plötzlich eben Party und Ähnliches nicht mehr geht und niemand weiß, wie kurz oder lang es nicht geht und dass es bei jedem anders ist. Und eure Gedanken zur Dazwischenzeit. Wie wahr, dass die Familie oft kein hilfreicher Schleusenwärter sein kann, weil sie zu sehr mit in genau demselben Boot sitzt. Ja, da hatten wir darüber gesprochen, über diese Schleusenzeit, dass man aus dem normalen Leben in ein anderes Leben reingebracht wird. Und dass es ähnlich ist wie eine Schleuse, dass man auf eine andere Ebene gehoben wird. Und bei einer echten Schleuse gibt es Schleusenwächter, Schleusenwärterinnen, die darauf achten, dass das Schiff heil rüberkommt. Und genau, dass es sowas auch in der Trauerzeit braucht. Und wenn viele so denken, ja, das sind die Freunde oder Familie, so wie Carina schreibt, die sitzen mit im Boot und stehen nicht auf der Mauer und achten darauf, dass keiner gegen die Mauer andengelt. Mhm.
Sondern die sitzen quasi auch entweder mit in genau demselben Boot oder vielleicht auch einfach in ihrem eigenen Boot, ne? Mhm. Weil ja auch da klar ist, nicht jeder trauert gleich. Und wenn bei einem Ehepaar der Mann stirbt, dann wird die Frau Witwe und verliert ihren Mann, die Kinder verlieren aber ihren Vater, und die können natürlich im selben Boot sitzen, aber vielleicht auch doch auch in einem anderen, weil die Schleusenzeit sich da ja auch nochmal ganz anders gestaltet, ne? Mhm. Je nachdem, wen man auch verliert oder wie man zu ihm im Verhältnis gestanden hat.
Ja. Ja, das ist auch mal ein spannendes Bild. Ja, sie schreibt weiter, und ja, wie gut und wichtig ist es, wenn ein Bestatter oder Menschen wie ihr in solchen Momenten da sind und das Steuer in die Hand nehmen. Unsere Bestatter waren leider zu bequem und feige, uns einen Abschied von unserer Tochter zu ermöglichen, und haben meine Bitte nach zumindest der Berührung von einer Hand oder einem Fuß oder einer Haarsträhne damit abgeschlagen, dass sie den Leichensack nicht geöffnet hätten, weil man fühlen konnte, dass sie viele Verletzungen davongetragen habe. Der Leichensack, vielleicht kann man dazu nochmal sagen, manche sagen auch Bodypack dazu, was im Grunde die englische Beschreibung ist, dass Verstorbene darin manchmal transportiert werden oder aufbewahrt werden. Und das ist so ein Kunststoffsack, Kunststoffbeutel mit einem Reißverschluss, wo man reingelegt wird und später aber im Sarg wieder da rausgeholt wird und dann eben in den Sarg gelegt wird.
Und wichtig aber tatsächlich an der Stelle nochmal, ich bin über das Wort der Berührung gestolpert, weil Carina geschrieben hat, sie hat diese Bitte geäußert nach zumindest der Berührung, und das ist ja auch das, was du so häufig sagst oder was man eben ja auch im La Via Lebensweg und Trauermodell sieht, das ist das Begreifen, und eine Berührung bedeutet ja nicht unbedingt abzuzählen oder zu gucken, was noch da ist. Und es geht
oder
auch
zuzudrücken,
nicht, genau,
die Hand nochmal festzugeben.
Genau, sondern es geht ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um das Begreifen auch. Und das ist ja ein wichtiger Punkt eben auch in der, ja, in der Trauerverarbeitung.
Mhm. Und ein so nachvollziehbarer Gedanke und Gefühl von einer Mutter zu sagen, es ist mein Mädchen, und in dieser unfassbaren Sache so nochmal berühren, nochmal streicheln und dabei von Herzen zu sprechen, zu denken, etwas reinzugeben, da wo vielleicht Worte fehlen. Mhm. Und das wurde abgelehnt. Das ist ja unglaublich. Ja, Es klang logisch, schreibt Carina. Zu der damaligen Zeit, als die Bestattung das gesagt hat, es klang logisch bei einem Sprung von einer Autobahnbrücke. Aber wir haben nach 6 Monaten ein allerletztes Foto von ihr gesehen und es war äußerlich alles heile, auch der Kopf. Zumindest die Seite, die wir auf den Fotos gesehen haben. Und es war alles dort, wo es hingehört. Wir hätten uns also wirklich richtig verabschieden können. Das bewirkt, dass ich noch heute den Impuls habe, am Grab die Schippe zu schwingen, um den Abschied nachzuholen oder mir ihre Lieblings-Nikes und alles andere zurückzuholen, was sie getragen hat. All eure Worte haben mir so sehr vor Augen geführt, wie wichtig eure Arbeit ist und wie innig ich hoffe, dass sich immer mehr Menschen mit dem Tod befassen, bevor er vor der Tür steht und so viele Trauernde wie möglich auf Menschen wie euch treffen.
Ja, das ist uns auch wichtig, ne, in der Arbeit, dieses Bevor. Das ist ja einfach auch, ja, auch der Grund für diesen Podcast. Den hören viele Menschen, die in einer Trauersituation sind, sich in einer so Verlustsituation, in einer akuten Verlustsituation befinden. Aber wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, todesmutig sollten sich eigentlich alle Leute anhören, egal ob ich schon, jemanden verloren habe, ob bei mir jemand gestorben ist oder auch noch nicht, um einfach diese Berührungsängste zum Thema auch zu verlieren und einfach tatsächlich etwas über Tod, Trauer und Verlust zu lernen, so banal das klingt, ne, weil wir das oft nicht mitgegeben bekommen in unserer Gesellschaft. Und da ist es so wichtig, sich einfach vorher Gedanken darüber zu machen, weil in der Situation ist man ja oft im Überlebensmodus und funktioniert. Mhm. Und dann ist es einfach auch schwierig zu gucken, wo gibt es gute Angebote für mich, als wenn man das im Davor tut und einfach um diese Angebote oder Ideen und Gedanken schon weiß.
Genau, im Nachhinein wird einem so wichtig, was davor möglich gewesen wäre. Und dann ist es so wertvoll, wenn Carina das schreibt und auch erlaubt, dass sie diese Mail vorlesen, weil sie hat es davor nicht gewusst, aber sie kann es zumindest heute anderen Menschen mitgeben und für sich selbst das nächste Mal darum wissen, weil es wird immer wieder einen Todesfall geben und wenn der nicht in der eigenen Familie ist, nicht im eigenen nahen Kreis, dann woanders und dass man dann davon erzählen kann oder jetzt eben heute hier. Carina schreibt weiter, beim Hören der unterschiedlichen Folgen war es fast, als säße ich mit im Lavierhaus und finde es einmal mehr schade, dass Gelsenkirchen und das Sauerland nicht so richtig nah beieinander sind, sonst wäre ich selbst inklusive Mann und Kind im Gepäck garantiert auf der Türschwelle gestanden. Benny erwähnte in einer Folge, er sei aus dem Sauerland, dann kennt er ja den Umgang mit diesen Themen und vielen Nichtmöglichkeiten der Region.
Ja, absolut. ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon mal erzählt habe, aber das war für mich ein großes Thema damals bei der Beerdigung meines Vaters, dass ich dachte, weil mein Vater war im Schützenverein und der war im Dorf, jeder kannte ihn im Dorf und der war mal Schützenkönig und auch mal Karnevalsprinz. Und als wir uns von meinem Papa am Grab verabschiedet haben und die Urne quasi ins Grab gelassen wurde, dachte ich, jetzt darf ich als Sohn oder wir als Familie dürfen uns jetzt als erstes verabschieden und dann bin ich zurückgezogen worden, zurückgehalten worden, weil der Schützenverein dann erst noch quasi so eine Art Segen ausgesprochen hat. Also dann wurden erst noch die Fahnen geschwungen, die Schützenfahnen. Und das ist so eine Tradition aus dem Sauerland, die es mir, ja, in diesem Abschied, mir haben sie es sehr schwer gemacht oder mir ist der Abschied dadurch schwerer gefallen, weil ich dachte, ich bin aber doch der Sohn, ich habe doch ein Anrecht darauf, jetzt ja, der Erste zu sein. Und das ist aber eben so eine Tradition bei uns im Dorf gewesen, mit der ich jetzt nicht so viel anfangen konnte, aber die anderen Menschen eben auch nochmal natürlich wieder Kraft und Halt und Zuversicht geben, ja.
Auf jeden Fall den aus dem Schützenverein.
Absolut, ja.
Und wie lange braucht es da, sowas zu ändern oder zu sagen, es geht so und es geht so. Mhm. Und dass es nicht nur in den Köpfen so ganz starr ist. Und es macht gleichzeitig auch Hoffnung. Wir haben immer wieder Frauen und Männer, mehr Frauen aus dem Sauerland hier, die die Kurse machen, die sich zu Familientrauerbegleitern, Trauerbegleiterinnen ausbilden lassen. Und derzeit kommen diejenigen, die aus dem Sauerland kommen, aus den Hospizen. Und da vielleicht einfach auch nochmal schauen, in welchen Hospizen gibt es Männer und Frauen, die gut ausgebildet sind für Familientrauerarbeit. Carina schreibt, sorry, jetzt ist meine Rückmeldung ausführlicher geworden als geplant. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee und Durchführung der Podcasts sind absolut klasse. Und ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Unter anderem ist das Thema Suizid angeklungen, was mich natürlich auch interessiert. Da haben wir auch gesagt, dass wir Suizid nochmal als eigenes Thema. Also diesmal reden wir auch schon hier ja über Suizid, aber dass wir das nochmal aufgreifen. Und auch, wenn ihr Fragen dazu habt, dass ihr uns die schicken könnt, dass wir die mit einbeziehen können.
Ja, und wir haben auch gesagt, dass, ja, das sagen wir immer mal wieder, dass sich natürlich auch Themen in den einzelnen Folgen immer mal wieder doppeln. Und dass aber gerade das auch beim Thema Suizid einfach ein so wichtiges ist, dass wir das als gar nicht hinderlich empfinden, dass wenn wir heute schon mal über Suizid reden oder das anklingt, auch in der Nachricht jetzt beispielsweise von Carina, da trotzdem noch mal drüber zu reden, weil ich habe neulich, ich glaube, es waren Zahlen aus 2022, aber gelesen, dass jährlich knapp 10.000 Menschen sich in Deutschland jedes Jahr suizidieren. Das ist einfach eine große, große Zahl. Das heißt,
es sind weit mehr Menschen, als durch Verkehrsunfälle sterben, genau. Tatsächlich.
Ja. Und das zeigt einfach, wie wichtig das Thema ist und dass man da eben einfach auch an dieser Stelle hier im Podcast mehrfach drüber sprechen kann.
Ja, und da, wo immer wieder rückgemeldet wird, es fühlt sich an, als säßt ihr mit bei uns am Küchentisch. Das kennt ihr bestimmt auch. Wenn man mit guten Bekannten am Tisch sitzt, dann wiederholen sich manchmal auch Themen oder Sätze, weil die vielleicht auch typisch für jemanden sind oder gerade für dieses Thema sind. Und manchmal sagt man, ach, das hast du schon mal gesagt. Mhm. Und manchmal sagt man auch, ich höre das heute mit ganz anderen Ohren, obwohl ich das kenne. Und ja, ich glaube auch, dass es immer wieder auch aus einem anderen Blickwinkel kommen kann. Carina endet ihre erste Mail und schreibt, ach, einen Satz habe ich mir noch eingeprägt, der mich sehr berührt hat und der mir vielleicht einmal hilfreich sein wird, nämlich, dass etwas notwendig ist, wenn es notwendet. Wie klug. Ganz herzliche Grüße. Und als die Mail bei mir ankam, da hat mich das so berührt. Wie gesagt, es war in der Schweiz gewesen. Wir hatten kurz vor darüber gesprochen und ich habe in der Kursgruppe gesagt, ich habe gerade eine Mail zugeschickt bekommen, die mich an unser Gespräch vorhin erinnert und ich kann einfach nur wieder sagen, wie wichtig ist es, Menschen zu helfen, Abschied zu nehmen, Beistand zu geben, Informationen zu geben, mit dazu zu gehen, um Sicherheit zu geben. Und ich habe Benny diese Mail weitergeschickt und habe Carina in dieser kurzen Pause ja eine Nachricht zugeschickt und habe ihr davon erzählt, dass wir das im Seminar hatten und dass ich das an Benny eben weitergeleitet habe und habe dann später nochmal gefragt, ob ich davon berichten darf. Und die Carina hat unter anderem dazu geschrieben, ja, sehr gerne darfst du meine Worte im Podcast verwenden, wenngleich du wahrscheinlich schon viele andere Geschichten dazu gehört hast. Unser zweites Kind hat vor einiger Zeit nun auch das magische Alter von 16 Jahren erreicht. 16 Jahre war ja auch ihre Tochter, als sie gestorben ist, und wird diesen Sommer seinen Schulabschluss an derselben Schule wie Lena machen. Sicher etwas leichter und anders, weil der Abschluss von Lena unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat, aber es ist damals unser letztes Fest mit ihr gewesen. Danke für deine Rückmeldung und herzliche Grüße. Und sie schreibt eben auch noch, dass sie viele Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins verloren hat und dass es immer die Möglichkeit zum persönlichen Abschied gab und dass ihr das so gut getan hat. Und weil sie darum weiß, wie gut das getan hat, wiegt es umso schwerer, die eigene Tochter nicht gesehen, nicht mehr gesehen zu haben, nicht mehr berühren zu können.
Ja, und das ist eben ein so wichtiger, ja, ich weiß nicht, ob Baustein das richtige Wort ist, aber so ein wichtiger Teil auch von Trauerarbeit und Trauerbewältigung, ne, sich tatsächlich nochmal zu verabschieden, wirklich. Und deswegen ist uns das auch nochmal bewusst geworden, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, Mechthild, dass wir durch eure Rückmeldungen uns viele Themen nochmal so bewusst werden, wie wichtig und wertvoll sie einfach sind, darüber zu reden. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir über den persönlichen Abschied am Sarg auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge machen wollen. Weil das eben für Menschen, wie Carina selbst das ja auch beschreibt, so wertvoll und hilfreich sein kann.
Ja. Sie hat da drin auch das magische Alter benannt von 16 Jahren. Und das kenne ich auch aus Begleitung, dass zum Beispiel auch Kinder oder dann nicht mehr Kinder, aber junge Erwachsene sagen, mein Vater, der ist mit 31 gestorben und irgendwie habe ich jetzt schon Angst davor, 31 zu werden. Oder eine Jugendliche auch gesagt hat, jetzt bin ich so alt wie meine Schwester, als sie gestorben ist. Und die Schwester ist plötzlich gestorben. Und wie fühlt sich das an, in diesem Alter plötzlich zu sterben? Oder diese Sorge eben von Eltern auch, das Kind war 16 und ob man es vorhergesehen hat oder überhaupt nicht geahnt hat. Und dann kommt so ein Suizid, was geht 16-Jährigen durch den Kopf? Und gerade in Familien, wo so etwas schon mal vorgekommen ist, da ist die Sorge ja ganz anders da, wie in Familien, die denken, ja, das passiert irgendwo, aber nicht bei uns. Oder die noch nicht mal das denken, weil es einfach nicht ihr Gedanke ist. Und tatsächlich fühlt sich das dann manchmal einfach gut an, dieses Alter dann irgendwann geschafft zu haben, dass jemand wie jetzt hier im Fall dann 17 eben wird.
Weil diese Unbeschwertheit fehlt, ne? Das ist eine Zeit voller Angst auch irgendwie vielleicht. Ne?
Und die Erinnerung, die auch nochmal so aufkommt an dieses Alter und dass man da sicherlich auch nochmal vergleicht. Wenn man Kinder hat, so kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, ich habe unsere Jungs nicht verglichen, so von wegen, wie war Matthias mit 16, wie ist jetzt Marius mit 16, wie ist Malte mit 16. Aber wenn einer von denen gestorben wäre in dem Alter, dann glaube ich, hätte man immer wieder abgeglichen und es wäre einfach immer wieder die Erinnerung da gewesen. Aber eben auch nicht nur im Schweren und Traurigen, sondern sicherlich auch oft so im Schönen. Genau. Ja, und als dann diese Mail kam und ich gefragt habe, darf ich davon erzählen, habe ich auf Facebook und Instagram und LinkedIn darüber berichtet, dass wir einen Podcast zu diesem Thema machen und ich habe darum gebeten, es zu teilen und anzuhören, weiterzuleiten, weil mir einfach nochmal so bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, da haben wir ja gerade auch drüber geredet, vorher davon zu hören. Und deswegen das einfach auch weiterzuleiten und nicht Angst zu haben, dass man sich so einen gruseligen Podcast an den Küchentisch holt, sondern dass es wichtige alltägliche Themen tatsächlich sind.
Weil das ja eben auch, finde ich, eine, wenn ich so in die Medienbranche gucke, einfach auch eine Entwicklung ist, die in den letzten Jahren auch beispielsweise in Bezug auf Depressionen stattgefunden hat, auf mentale Gesundheit, auf Therapien bezogen. Es gibt so viele prominente Beispiele, Menschen, die mit ihren Geschichten, mit ihren ja teils Leidenswegen irgendwie auch an die Öffentlichkeit gehen. Und das ist ja heilsam, einfach auch zu hören, dass es anderen Menschen genauso geht oder ergehen kann und wie man dann damit umgehen kann. Also das ist ja auch das, was wir als Rückmeldung auch zum Beispiel bekommen, auch aus den Trauergruppen, dass das so wertvoll ist zu hören, wie andere Menschen damit umgegangen sind oder darüber denken.
Ja, Am nächsten Tag hat Petra mich angeschrieben. Petra kommt aus Baden-Württemberg und ich habe sie damals erst im Basiskurs in Günzburg beim Kinderhospizdienst der Malteser kennengelernt und dann später im Aufbaukurs nochmal. Petra ist auch Familientraubegleiterin und sie hat es bei Facebook gelesen und hat dann geschrieben, das Thema Suizid im Speziellen, den von meinem Bruder vor 10 Jahren, hat mich immer wieder intensiv beschäftigt. Ich hatte Kontakt mit Argus, das ist so eine Selbsthilfestelle, die bundesweit vertreten ist und sie hatte Kontakt in Bamberg und empfiehlt das eben auch dort in Bamberg. Und ich habe mir die Polizeiakte in Berlin über einen Anwalt bestellt. Mutig wie ich war, habe ich diese Akte mit Fotos bestellt. Alle hatten abgeraten, meinen Bruder nach seinem Tod noch einmal zu sehen. Ich habe wohl schon immer gespürt und bei dir im Seminar auch gelernt, dass das nicht richtig war. Ich habe mir einen schönen Moment gewählt und die Akte geöffnet. Die Tränenschleusen gingen auf. Mein kleiner Bruder sah überhaupt nicht schlimm oder verändert aus. Ich konnte über die Fotos streicheln und ihn noch einmal sinnbildlich umarmen.
Wie besonders, ne? Mm. Wie besonders, wie wertvoll, ja, wie traurig schön irgendwie, ne? Dass Petra da so viele Jahre später nochmal so einen intensiven Abschied haben konnte. Mm.
Und sie schreibt, alle haben abgeraten. Mm. Und das hat Carina ja auch geschrieben. Und diese Menschen, die Verstorbenen auffinden, die haben die ja auch gesehen. Und wenn die Angehörigen sagen, es sah gar nicht so schlimm aus, dann sehen sicherlich die Angehörigen auch noch mal etwas anderes da drin. Ja, die gucken ja auch mit den Augen der Liebe noch mal dahin. Aber gleichzeitig ist es einfach so in den Köpfen oft drin, lieber nicht anschauen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir da wirklich noch mal drüber sprechen.
Ja, weil das habe ich zum Beispiel auch in einer aktuellen Begleitung ja noch mal gehabt, dass PolizistInnen manchmal auch an Unfallorten davon abraten. Und es liegt vielleicht manchmal auch daran, dass die selbst vielleicht auch ein Thema mit dem Tod haben, ne? Und dass es für sie vielleicht ganz persönlich gruselig ist, beängstigend ist. Und ja, dem Gegenüber dann etwas überstülpen, was, ja.
Was ihnen selbst Sorge bereitet, ne?
Genau. Mhm.
Was ganz schön ist, Petra schreibt hier drin, ich habe mir einen schönen Moment gewählt und die Akte geöffnet. Einen schönen Moment. Nicht zwischen Tür und Angel. Mhm. Nicht da, wo es ihr sowieso schlecht ging, sondern ich stelle mir einen schönen Moment vor, dass man vielleicht eine Kerze anzündet, dass man sich vielleicht eine Tasse Tee hinstellt, dass man sich aufs Sofa setzt oder auf einen Stuhl, der einem Halt bietet. Und dass man dann die Akte öffnet.
Und sich Zeit nimmt, ne? Ein schöner Moment ist für mich auch immer ein Moment mit viel Zeit. Einfach die Zeit zu haben, das zu fühlen, was man fühlt und auch zulässt, ne? Und auch den Raum zu haben, das zuzulassen, weil das ist das, was du sagst, zwischen Tür und Angel, dann versuche ich eigentlich schon wieder meine ganzen Gefühle und Emotionen zu unterdrücken, weil ich weiß, ich muss noch einkaufen, ich muss gleich noch zum Arzt oder zur Arbeit. Aber den Raum zu haben, die Zeit zu haben, da einfach mal reinzuspüren und einfach auch zu sagen, und wenn ich danach eine Stunde am Stück weine oder zwei und mich einfach nur noch einigeln möchte danach, dann ist das auch okay. Aber dafür brauche ich eben nicht nur diesen schönen Moment, diesen Augenblick, sondern vielleicht auch ein bisschen die Zeit und den Raum für danach.
Und der schöne Moment, das bedeutet ja nicht, es geht hier nicht um Romantisierung. Ne? Das geht nicht darum, dass das, was ich gleich sehe, unbedingt schön ist. Aber ich vermute mal, dass die Petra auch aufgeregt war, dass das Herz ihr bis zum Hals geklopft hat. Aber wenn man es sich drumherum schön macht, dann sichert man sich ja auch ein bisschen ab. Ja, etwas Schweres und Trauriges, vielleicht auch etwas Schlimmes. Sie wusste ja nicht, was auf sie zukommt. Aber in einer guten Umgebung, einer guten Situation zu sehen, ist so wertvoll. Und wenn die Leute hier ins Lavierhaus kommen oder auch wenn du von den Weinabenden in Köln erzählst, Benni, dass es einfach schön zurechtgemacht ist, dass man schöne Sachen da hat oder Servietten da hat, dass man sich selber gut zurechtmacht. Ja, das ist einfach wertvoll in diesen Situationen. Sie schreibt auch noch, die Tränenschleusen ging auf. Und manchmal ist es ja wirklich so, dann geht das Herz plötzlich auf und dann kommen die Tränen raus. Und Tränenschleusen, das heißt ja, die sind ja gehalten worden, wie von
dicht,
so einer,
von so einer festen
Staumauer oder so. Ja, und welcher Druck dann da einfach rauskommen kann. Und ich habe es der Carina weitergeleitet, weil ich gedacht habe, dass das Petra schreibt, nochmal über die Fotos streicheln und nochmal sinnbildlich umarmen. Vielleicht ist das ihr ja auch möglich. Vielleicht hat sie das auch gemacht, das kann sein. Aber vielleicht kann Carina jetzt wieder was von Petra lernen, genau wie Petra durch die Mail von Carina sich hingesetzt hat und das Ganze auch nochmal geschrieben hat. Die Petra schreibt, es war wunderschön und ich hatte ein paar Tage später einen ersten intensiven Traum mit ihm. Friede stellte sich ein, das war wohl das Puzzleteil, das ich gesucht hatte für meine Trauerarbeit. Ich werde in Zukunft allen Betroffenen Mut machen, sich die Akte zukommen zu lassen, Fragen zu stellen, die die Menschen beschäftigen und auch gegen die Meinung der Polizei oder sonstiger Menschen, die davon abraten, sich doch persönlich zu verabschieden. Vielleicht jemanden als Unterstützung dazu zu holen, wenn man sich nicht sicher ist. Das kann auch nochmal einen ganz hohen Wert haben, dass man nicht alleine da steht, ne?
Ja, und das hast du auch mal an einer Stelle gesagt, dass wenn man, selbst wenn man unsicher ist, vielleicht auch erstmal jemanden reinschickt, ne? Und sagt, kannst du mal für mich gehen? Kannst du mir vielleicht mal beschreiben, was du siehst? Wenn man doch irgendwie vielleicht Sorge hat, sich persönlich zu verabschieden, ne? Vielleicht eine Person, der Verstorbenen nicht ganz so nahe stand. Und das kann ja eben total wertvoll sein, das nicht alleine machen zu müssen.
Ja. Petra schreibt weiter, mein Bruder war schwul und konnte das für sich auf keinen Fall offen leben. Eine unglückliche Liebe hat ihn letztendlich das Leben gekostet. Vielleicht fasziniert mich der Weg von Benni deshalb so und ich like seine Aktivitäten aus diesem Grund auch. Ich verlinke euren Podcast in allen WhatsApp-Gruppen, beim Jugendtrauertreff, bei den Elterntrauergruppen und so weiter und hoffe, dass viele reinhören. Jedes Mal nehme ich etwas für mich persönlich und für meine Arbeit mit und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das möglich macht. Viel Freude dabei weiterhin. Herzliche Umarmung und liebe Frühlingsgrüße. Petra. Ja, die Petra schreibt es an mit dem, mein Bruder war schwul gewesen und eine unglückliche Liebe hat ihn letztendlich das Leben gekostet. Und ich glaube, es kommt häufig vieles zusammen. Es gibt nicht nur diesen einen Punkt. Und wenn sie dich dann da drin erwähnt, dass du auch so ein Mutmacher bist, indem du einfach das auch benennst und eben sagst, ich habe mich dazu entschieden, offen darüber zu reden, dann ist das wirklich sehr wertvoll.
Ich glaube manchmal, dass es eben genauso auch ist wie in der Trauerarbeit, dass wir ein Stück weit einfach auch Vorbilder sind. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber eben zu zeigen, wie wichtig es ist, zu sich selbst und seinen eigenen Gefühlen zu stehen, ne? Weil das ist am Ende nichts anderes. Ob ich in der Trauer meine Trauer wegdrücke und ignoriere, oder ob ich mein Schwulsein zum Beispiel wegdrücke und ignoriere, was ja wichtig ist und wozu wir sowohl ja hier im Podcast oder eben ich ja eben tatsächlich auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu ermutigen möchte, einfach zu sich, zu seinen Gefühlen, zu seinen Emotionen zu stehen und das rauszulassen.
Und dann sind wir auch gleich wieder beim Thema Tabu. Ne? Da Das ist auch auf jeden Fall nochmal wertvoll, das auch nochmal in einer Podcast-Folge aufzugreifen. Und ich habe gerade gedacht, das Thema Vorbilder, das könnten wir sicherlich auch nochmal aufgreifen. Wer ist mir eigentlich Vorbild in der Trauer und bin ich Vorbild in der Trauer?
Ja, wie wertvoll auf jeden Fall, diese Rückmeldung zu bekommen von euch. Mechthild, sollen wir jetzt aber zum Ende der Folge auch noch zu unserer Frage kommen, zu deiner Frage heute?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Mechthild an Benny.
Die Frage ist mir tatsächlich beim Vorlesen beziehungsweise als wir zwischendurch drüber gesprochen haben, in den Sinn gekommen. Also meine Frage an dich, Benny. Hast du eine Telefonnummer von einer guten Bestattung abgespeichert, wo du anrufen könntest, wenn deinen Liebsten morgen etwas passieren würde? Und hast du die Telefonnummer auch für deine Liebsten hinterlegt, falls dir was passieren würde?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, er schüttelt den Kopf.
Ich schüttel den Kopf. Nein, aber das ist eine gute Frage, weil das ja so wichtig und wertvoll ist. Ich bin auch tatsächlich mal in einem Interview gefragt worden, als es um meine Trauerbegleitertätigkeit ging, ob ich denn eine Patientenverfügung hätte und auch meine Liebsten und auch in der Familie. Und das musste ich auch verneinen und war aber gesagt, es tut richtig weh, das verneinen zu müssen gerade. Und ich schäme mich fast ein bisschen dann dafür. Und es ist aber so gut, dass das weh tut und dass mir jemand diese Fragen stellt. Weil das ist ja genau das, was wir vorhin auch hatten bei der Nachricht, sich bevor etwas passiert, damit auseinanderzusetzen, kann einem in einer Extremsituation so viel weiterhelfen. Und gerade, ne, das wird einfach bei diesen Nachrichten auch, die wir von Petra und Carina bekommen haben, nochmal so deutlich, wie wichtig es eben ist, du hast es vorhin auch gesagt, gute Bestatterinnen oder Bestatter an der Hand zu haben, die Dinge ermöglichen, die vielleicht auch mal ein Auge zudrücken oder vielleicht auch mal Dinge tun, die sie rechtlich eigentlich nicht dürften. Aber wie wertvoll das eben rückblickend ist, solche Menschen, solche Schleusenwärter, Wärterinnen im Prinzip auch zu haben.
Ja. Genau, die sie menschlich einfach dann ermöglichen. Und ich möchte noch mal, du weißt es, aber auch euch, die ihr zuhört, noch mal darauf hinweisen. Wenn ihr morgen eine komplizierte Knieoperation hättet, weil ihr euch beim Skilaufen verletzt habt, weil ihr beim Tennisspielen umgeknickt seid, weil ihr hingefallen seid, weil ihr Verschleiß am Knie habt, würdet ihr in das nächstgelegene Krankenhaus gehen, auch wenn das gar nicht spezialisiert ist auf Knie? Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten Menschen und ich selbst auch, ich würde erstmal schauen, wer kennt sich damit gut aus, wo kann ich hingehen? Und das ist auch richtig, dass man das so macht und dass man nicht einfach in ein Krankenhaus reingeht, die sich gar nicht mit Knien auskennen, aber vielleicht sagen, probieren wir mal. Und genauso ist es bei der Bestattung. Es ist so wichtig, zu schauen, zu hören, vorher auch schon mal vorbeizugehen und zu sagen, kennen Sie sich aus, auch mit Kindern zum Beispiel, wenn es darum geht. Oder welche Möglichkeiten habe ich hier? Und sich über Kosten zu erkundigen, über Möglichkeiten zu erkundigen. Und auch, stimmt die Atmosphäre für mich? Stimmt das Gegenüber für mich? Das ist einfach so wichtig. Und nicht einfach den nächsten Bestatter aus dem Telefonbuch rauszusuchen auf gut Glück oder auf schlecht Pech. Ja, und das ist einfach ganz wichtig, das zu machen und dann die Telefonnummer wirklich abzuspeichern und zu hinterlegen.
Oder eben auch tatsächlich, ja, man muss ja nicht unbedingt, finde ich, auch aktiv werden und quasi BestatterInnen abklappern, aber man kann ja einfach auch manchmal vielleicht die Schwarmintelligenz von Freundinnen und Freunden nutzen und zu sagen, wie war das denn bei euch damals? Also auch den Mut zu haben, diese Fragen zu stellen und zu sagen, wie ist denn das Gespräch abgelaufen? Was hat der Bestatter, die Bestatterin denn für Fragen gestellt? Oder wirklich auch mal, ja, nach Erfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis zu fragen, weil das hilft auch. Wenn ich einen Hautarzt suche in Köln oder einen Orthopäden, dann frage ich als erstes mal bei meinen Freunden nach, kennt irgendwie jemand jemanden? Mhm. Und ich weiß, dass ich mich auf die Meinung meiner Freunde auch verlassen kann. Und das ist ja vielleicht auch schon mal ein guter erster Schritt oder vielleicht schon mal ein erster Angang.
Auf jeden Fall. Und ein anderer Schritt könnte noch sein, wenn ihr sagt, ich würde aber schon eigentlich gerne vorbeigehen, ich traue mich da aber nicht hin. Das gibt ja auch so eine Schwellenangst im Grunde, dass ihr dann einfach auch ein paar Freunde fragt oder Familienangehörige und dass ihr vielleicht eben auch in einer Gruppe zu einem Bestatter hingeht, einen Termin ausmacht und dann dort in der Runde fragt, weil das, was euch vielleicht gerade nicht in Sinn kommt zu fragen oder ihr euch vielleicht in dem Moment nicht traut, traut sich vielleicht ein anderer oder es fragt ein anderer. Und für den Bestatter könnte das auch wertvoll sein, wenn er nicht 10-mal hintereinander so kleine Besuche hat, sondern wenn eine interessierte Gruppe eben da ist. Und in einer Gruppe fällt es einem oft tatsächlich auch leichter, nochmal hinzugehen, wie ganz alleine. Mhm. Ja. Carina und Petra, euch ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr geschrieben habt, dass ihr gesagt habt, davon darf weiter erzählt werden, auch weil es eben anderen Menschen helfen kann. Ja, das ist einfach ganz wertvoll in dem Traurigen, was geschehen ist, da etwas weiterzugeben und nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
Danke euch auch fürs Zuhören, für eure Rückmeldungen, für euer Reinhören, für euer Interesse, für euer Teilen und Weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns sehr und freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Tschüss, macht's gut.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.